Zu meiner täglichen Routine gehören unverhandelbar hochwertige Premium-Supplements. Bei mir im Fokus besonders der Darm und natürlich das Nervensystem. Beide sind durch die Darm-Hirn-Achse eng miteinander verbunden und brauchen dringend unsere liebevolle Aufmerksamkeit. Seit vielen Jahren bin ich super happy mit dem Sortiment von Sunday Natural und nehme jeden Abend das Magnesium-Komplex 9 Ultra. Auch weil ich es super vertrage und es liegt an der Kombi aus 9 hochverfügbaren Magnesiumformen. Magnesium ist super wichtig für Energie, Muskeln, Nerven und unsere mentale Balance, besonders wenn wir viel Stress haben. Und ganz ehrlich, wer hat den nicht? Und was bei mir ebenfalls nicht fehlen darf, sind die Flora Essentials 30 für den Darm. Ich nehme jeden Morgen eine Kapsel vor dem Frühstück. Das ist eine symbiotische Premium-Mischung aus 30 der wichtigsten Milchsäure- und Bifidobakterien mit 20 Milliarden vermehrungsfähigen Mikroorganismen pro Kapsel, also ganz schön viele. Die Darmbakterien wurden mit wertvollen Ballaststoffen aus natürlicher Quelle kombiniert und Sunday Natural vermeidet dabei bewusst unnötige Zusätze. Mit meinem Code für euch, GetHappy, gibt's im Shop von Sunday Natural 10% auf alles. Ausgenommen sind Sets und Bundles. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und wenn ich jemanden in Deutschland frage, wer bist du? Dann wird vielleicht noch der Name genannt und danach kommt der Beruf, die Berufsbezeichnung. Also das passiert ja bei uns. Wir identifizieren uns oft mit dem, was wir im Außen erreicht haben.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr an einem sicheren, an einem schönen und genau an einem muckeligen Ort seid. Es geht in dieser Episode um Freiheit. Es geht um Träume, die wir viel zu oft beiseite schieben. Es geht um Abenteuer, um Mut und um Reisen, um Ausbrechen aus einem sogenannten normalen Leben und aus dem System. Es geht um das Sprengen von Konventionen und darum, wie man trotzdem überleben kann. Und zwar in einem Camper zu zweit mit 2 kleinen Kindern und jeder Menge schönen und auch weniger schönen Erfahrungen. Jasmin und Jonas reisen seit 6 Jahren im Wohnmobil um die Welt. Mittlerweile als 4-köpfige Familie plus 4-Beiner. Was sie in dieser Zeit alles erlebt haben und nach wie vor jeden Tag erleben, das teilen sie mit mittlerweile weit über 100.000 Menschen in den sozialen Netzwerken. Und ab morgen auch in Jasmins Erstlingswerk, ihrem ersten Buch mit dem schönen Titel Trust and Breathe, in dem sie ganz, ganz viel von ihrer äußeren Reise teilt, aber vor allem auch über die Reise in ihr Innerstes. Und das ist ganz schön berührend. Liebe Jasmin, ich freue mich, dass du mein Gast bist. Herzlich willkommen.
Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch sehr auf unseren Austausch, weil dieses Gespräch wird sehr viel mehr als einfach ein Reisebericht. Wo war es schön, wo war es weniger schön, wo war es mir zu kalt, wo war es mir zu chaotisch. Sondern du hast in deinem Buch, das am 11. März erscheint, Trust and Breathe, vor allem sehr viel darüber geschrieben, was dieses Nomadendasein, wo wir ja eigentlich herkommen, wir Menschen, ne, das vergisst man, was das vor allem mit dir im Innern gemacht hat und wie es dich hat wachsen lassen. Um sanft zu landen, momentan bist du in Deutschland. Erzähl mal, wie es dir geht und wie du die letzten Wochen verbracht hast oder ihr die letzten Wochen verbracht habt.
Ja, wir sind jetzt aktuell in Deutschland in einer Wohnung, nicht im Camper, weil die Temperaturen lassen das einfach aktuell auch nicht zu. Und wir sind noch gar nicht so lange hier. Wir sind Anfang Januar aus Schweden gekommen, haben den Winter in Schweden verbracht. Da muss ich aber auch sagen, auch in einem kleinen Haus. Das wollten wir für uns nach so vielen Jahren im Camper einfach auch mal testen. Und ja, wir haben einfach mal Lust gehabt, wirklich den Winter in der Kälte zu verbringen. Die Kinder wollten mal Schnee erleben. Und wir waren relativ weit im Norden und es war wirklich eine wunderschöne, intensive Zeit. Und jetzt in Deutschland ist es natürlich schön. Es ist sehr regnerisch im Moment. Ich komme auch aus Norddeutschland. Aber auch immer wieder, also wir kommen immer mal wieder natürlich zurück, um auch die Familien zu besuchen. Und Oma, Opa freuen sich, die Kinder mal wieder zu sehen. Und jetzt gerade bin ich auch hier, weil mein Buch rauskommt. Und genau, darüber freue ich mich sehr und auf diese Reise, die jetzt auch vor mir liegt. Aber es geht auch wieder weiter. Also wir werden jetzt wahrscheinlich geplant bis Ende März in Deutschland sein und dann im April wieder losfahren.
Also es ist jetzt nicht so, dass du in Deutschland bist und sagst, ach Mensch, hier dieses Leben so in vier Wänden und immer an einem Ort und Finanzamt und Parkticket zahlen und so, da habe ich ja richtig Bock drauf. Komm, lass uns hier bleiben. So ist es noch nicht.
Nee, also bei uns ist wirklich das Reisen immer noch im Vordergrund. Also wir sind trotzdem natürlich mit unserem Unternehmen hier gemeldet und wir zahlen Steuern. Wir haben auch mit dem Finanzamt zu tun. Das bleibt nicht aus, sondern uns hat einfach das Reisen angetrieben und die Welt so zu sehen und so kennenzulernen, selbst wie sie wirklich ist. Und ich kann jetzt nach den Jahren sagen, dass die Welt immer noch ein guter Ort ist. Das würde ich sagen, nach meiner Erfahrung. Und das liebe ich auch an dem Reisen und an diesem Nomadenleben. Und wir haben einfach noch nicht für uns als Familie den Place to be gefunden. Wir sind nie aus Deutschland geflüchtet. Wir haben jetzt nie gesagt, wir kommen auch nie wieder zurück. Mhm. Aktuell fühlen wir es nicht. Und vielleicht ändert sich das aber auch in den nächsten Jahren. Das kann ich gar nicht sagen. In Europa selbst, wir waren jetzt wirklich fast in jedem Land und auch hier in Schweden, wie ich sagte, ein paar Monate, um einfach mal reinzufühlen, um zu gucken, okay, könnte das vielleicht der Ort sein, wo wir leben möchten oder eine Base haben möchten. Und das war es auch noch nicht. Mhm. Ja, es ist einfach noch nicht, es hat noch nicht so gefunkt.
Du hast gerade so einen schönen Satz gesagt, nämlich du hast festgestellt, die Welt ist immer noch ein schöner Ort.
Genau, ja.
Trotz des ganzen Wahnsinns, der momentan in der Welt passiert. Und das finde ich so besonders schön, weil ich so stark dafür losgehe, dass wir mehr in so eine Sowohl-als-auch-Haltung kommen. Also auch wenn wir vielleicht beim Medienkonsum das Gefühl haben, wir befinden uns mittendrin eigentlich in den Endzügen der Apokalypse, ist da gleichzeitig noch was ganz anderes. Kriegt ihr, wenn ihr unterwegs seid, viel mit von dem, was los ist momentan in der Welt?
Ja, das bleibt aktuell nicht aus. Also ich habe die letzten Jahre eigentlich immer sehr wenig Nachrichten konsumiert. Teilweise zwischenzeitlich gar nicht. Mein Mann viel mehr, der ist da immer also viel belesener und weiß viel mehr, was los ist. Aktuell kriege ich natürlich auch viel mit und es bleibt durch Social Media auch gar nicht aus. Und da bin ich eher in der Situation, dass ich beginne wieder, also weil es einfach, wie du gerade sagtest, im Moment sehr aktiv im Außen ist, tendiere ich eher dazu, wieder Nachrichten zu konsumieren, bevor ich auf Social Media halt auch, man hat es ja gar nicht mal unter Kontrolle in so eine Bubble, ich sag mal in Anführungsstrichen rutsche, wo man nicht mal weiß, ist das jetzt echt oder nicht. Mhm. Und um das halt zu umgehen, bevor ich dann Falschmeldungen konsumiere, gucke ich schon dann lieber, welche Quellen ich konsumiere. Ja, das auf jeden Fall. Ich versuche aber trotzdem, dass es mich nicht total aus der Bahn wirft oder mich nicht bei mir bleiben lässt. Also der Weltschmerz ist schon da. Aber ich weiß trotzdem, dass es, also ich glaube auch ganz fest daran, dass es auch immer die gute Seite gibt. Und ich glaube, je mehr sich zeigt an Chaos und Katastrophen im Außen, je mehr ist auch das Licht da, dass es irgendwann wieder, heilen wird. Also ich kann das gar nicht anders erklären. Ich glaube, je mehr Chaos wir sehen, desto mehr Licht ist auf der anderen Seite aber auch da.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid nicht aus Deutschland geflüchtet. Das finde ich tatsächlich ganz wichtig, weil ihr seid nicht wie viele andere irgendwann zu Beginn oder im ersten Drittel der pandemischen Zeit hier geflohen, sondern ihr seid schon sehr viel länger unterwegs. Und vielleicht magst du uns, ich will gar nicht so mit dir durch alle Stationen, in welchen Ländern wart ihr, was ist da passiert, sondern du als Mensch interessierst mich vor allem. Weil du so ein feinfühliges und auch hellsichtiges Wesen bist, worüber du schreibst und schon als Kind irgendwie eine gute Anbindung hattest an etwas, das außerhalb unserer 3D-Welt liegt. Trotzdem, damit wir ein bisschen Gefühl dafür bekommen, welche Jasmin und welcher Jonas da vor 6 Jahren eigentlich losgestartet sind auf dieses unglaubliche Abenteuer. Was führte dazu und wo wart ihr, als ihr gesagt habt, weißt du was, wir brechen hier alle Zelte ab und leben jetzt einfach mal für eine ungewisse Zeit im Camper?
Ja, ich darf oder kann da tatsächlich noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Wir sind, als wir uns kennengelernt haben, das war 2012, an der Uni, wir waren beide im Bachelor quasi und haben, also in den Endzügen vom Bachelor damals. Und haben sofort beim ersten Date, wo wir uns mal so richtig unterhalten haben, gemerkt, dass wir beide die Welt selber erleben möchten und eine unbedingt gerne Fernreise machen möchten. Und das haben wir dann auch umgesetzt. Wir sind mit dem Rucksack, mit dem One-Way-Ticket nach Bangkok damals geflogen. 2013 war das schon. Und da haben wir das erste Mal diesen Kontakt gehabt mit dem Begriff digitaler Nomade. Das war für mich vorher gar nicht greifbar, dass es das gibt. Und ich habe tatsächlich Umweltwissenschaften studiert, in der Hoffnung, auch so ein bisschen, dass ich Reisen und das Arbeiten miteinander verbinden kann und etwas Gutes in die Welt oder hinterlassen kann. Dass ich quasi, das war damals meine naive Hoffnung, so in die Entwicklungshilfe zu gehen oder sowas zu machen. Da war ich aber sehr im Außen. Und das hat sich mittlerweile ja geändert. Und das war halt, also meine Reise fing wirklich im Außen an. Wir sind dann nach Thailand gefahren und da haben wir für uns beschlossen, dass wir uns irgendwann ein Leben aufbauen möchten, das unabhängig ist von Ort, also ortsunabhängig, aber auch finanziell unabhängig ist. Dass wir halt immer sagen können, hey, ich habe jetzt einfach Lust, nach Sri Lanka zu fliegen, jetzt fiktiv, und oder ich möchte mit dem Camper durch Europa reisen oder ich möchte dies und jen, also die Länder kennenlernen, und dass ich das einfach entscheiden kann, wenn ich das möchte, weil das Reisen für mich immer essentiell ist. Also ich liebe es einfach und ich habe einfach so eine Nomadenseele in mir. Und ich habe damals schon gemerkt, in der Ausbildung nach dem Abi, aber dann auch im Studium, dass ich das einfach für mich, also das für mich Freiheit ist. Das wusste ich immer, aber ich wusste nie, wie kann ich das leben, wie sieht das aus, wenn man das wirklich umsetzt? Und das war halt auch einfach ein Prozess über viele, viele Jahre. Und als wir dann nach dem Studium wir sind nach dem Studium nach Thailand geflogen und dann sind wir irgendwann wieder zurück. Ich wurde schwanger, wir haben den Master noch gemacht. Also Jonas hat den Master gemacht, ich habe ihn nie beendet. Bin scheinfrei, habe aber die Masterarbeit nicht geschrieben, weil ich dann ja schwanger geworden bin und auch sofort mit dem zweiten Kind relativ zeitig danach. Und dann sind wir aber auch wieder in so ein, im Alltag gelandet. Na, Jonas war die ganze Zeit arbeiten, ich hatte die kleinen Kinder, Anton war total unzufrieden in der Kita, mein Größerer, der fand es richtig schlimm, der hat jeden Tag geweint, dass er da nicht hingehen möchte. Und dann habe ich mich wieder erinnert an diese Idee damals in Thailand, als wir ja gesagt haben, hey, lass uns mal so ein ortsunabhängiges Leben aufbauen. Und da kam immer wieder diese Stimme. Also es war nie weg. Der Alltag hat es zwar so erdrückt, aber immer wieder kam das hoch. Und dann habe ich zu Jonas gesagt, hey, das geht nicht. Was ist denn mit dem Traum damals, den wir mal hatten? Lass uns da doch wieder ansetzen. Und eigentlich schien alles so unmöglich, weil wir wollten sogar ein Haus bauen. Darüber haben wir geredet. Und ich wusste, wenn wir das machen, dann haben wir gar keine Chance mehr, überhaupt loszukommen. Und wir hatten schon ein Wohnmobil, das muss man dazu sagen. Das Wohnmobil war schon da. Wir haben das ein Jahr vorher gekauft und hatten so ein bisschen auch die Hoffnung, dass wir uns so Inseln damit erschaffen können, so am Wochenende mal rauszufahren und so. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, wie können wir das finanziell überhaupt auf die Reihe kriegen? Wie können wir denn das jetzt finanziell wuppen, dass wir das schaffen, irgendwie aus diesem Alltag wieder rauszukommen, den wir ja nie wollten? Und dann hatte ich die Idee eines Abends ganz relativ spontan, das war wie so eine Eingebung, dass wir ins Wohnmobil ziehen könnten. Und ich war noch nicht auf Instagram, ich wusste noch nicht, ob das andere Familien schon machen. Und es war Anfang 2019. Und da waren auch noch gar nicht viele los. Mittlerweile sind es wirklich viele Familien. Also die Community wächst. Es gibt tolle Familientreffen. Es gibt tolle Orte, wo man sich auch connected mit anderen Familien, mit Kindern. Also das ist wirklich Wahnsinn, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Da hat aber wohl allerdings die Pandemie auch ein bisschen zu beigetragen, glaube ich, dass es so viele geworden sind. Allerdings, genau, als wir losgefahren sind, war es noch nicht so populär. Und ja, das haben wir dann gemacht. Und Jonas hat dann tatsächlich auch seinen Job gekündigt, den er damals hatte. Und das war alles so ein bisschen, genau, da fing es an, dass ich auf meine Intuition gehört habe. Dass ich einfach gewusst habe, das ist der richtige Weg für uns. Das war nur ein Gefühl, das war so meine Herzensstimme, die ganz leise gesagt hat, geh los, mach das. Aber im Außen war es eigentlich total Wahnsinn. Also total verrückt auch so ein bisschen, weil wir hatten nicht so die Sicherheit. Es gab noch nicht den Job, den wir hätten unterwegs ausüben können. Wir hatten zwar einen kleinen Puffer, der konnte uns über die ersten Monate bringen, aber jetzt auch nicht, dass wir ein Haus verkauft haben und erstmal unglaublich viel Geld auf der hohen Kante hatten, um davon zu leben. Und das war wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser, einfach nur mit dem Glauben daran, dass es der richtige Weg für uns ist.
Wie hat das Umfeld reagiert?
Unglaublich kritisch, sehr laut. Alle haben uns gesagt, dass wir das auf gar keinen Fall machen können, schon gar nicht mit Kindern, wie unverantwortlich wir sind.
Und 1 und 3 waren die damals, ne?
Damals, genau. Und ja, Eins und drei. Wir haben den vierten Geburtstag und den zweiten Geburtstag dann von den Jungs schon im Wohnmobil gefeiert. Ja. Ja, die waren sehr laut, die Stimmen, und haben uns versucht einzureden, dass es absoluter Wahnsinn ist und gar keinen Sinn macht. Und was auch gerade in meiner Familie zu spüren war, also in meinem Elternhaus auch, dass ich ja sozusagen auch die erste war, die studiert hat tatsächlich aus meiner Familie, und für meinen Vater das was ganz Besonderes war. Und das könnte ich jetzt ja nicht machen. Ich habe alles weggeschmissen und er hat mich halt, ich weiß nicht, woanders halt gesehen. Und ich war da schon an so einem Punkt, wo ich auch schon in Deutschland noch eigentlich immer wusste, dass, deswegen habe ich die Masterarbeit nicht geschrieben, weil ich wusste, ich werde in diesem Zweig nicht arbeiten. Es wird mir nichts bringen, auch wenn ich das jetzt mache. Ich könnte sie auch heute noch tatsächlich schreiben. Also es ist ja nicht so, dass sowas weg ist. Und das haben sie nicht verstanden. Und auch als wir losgefahren sind, war für uns nicht klar, dass ich heute immer noch unterwegs bin. 2019 haben wir erstmal gesagt, wir machen das jetzt mal und wir gucken, was passiert. Und ganz oft wurde mir von außen gespiegelt, dass die Menschen nicht verstehen, dass man ja auch immer wieder aufhören kann, wenn man merkt, dass es ein Fehler war, oder dass man einfach eine Entscheidung trifft und dann feststellt, okay, war doch nicht die richtige, dann gehen wir halt wieder zurück. Also wieder zurück ins System zu gehen, sich eine Wohnung zu suchen, einen Job zu finden, das geht ja immer. Das ist ja immer wieder möglich. Und das haben die nicht verstanden. Die Leute haben wirklich gedacht, das ist jetzt die endgültigste Entscheidung. Auch heute noch kriegen wir zu hören, aber was ist denn mit euren Kindern, wenn die in der Pubertät sind? Wo ich dann denke, ja, aber Leute, ich werde ja natürlich nicht auf 5 Quadratmetern mit 2 pubertierenden Jungs leben, wenn die 15 und 17 sind oder so. Ja, das ist ja eigentlich auch klar. Natürlich kann man trotzdem mal eine Reise machen, aber nicht mehr vielleicht so intensiv wie in den letzten 6 Jahren.
Was hat dir geholfen? Weil die Zweifler von außen sind ja ganz, ganz häufig diejenigen, und ja nicht aus böser Absicht, das muss man ja ganz klar sagen, aber es sind ja häufig diejenigen, die auch Träume mit verhindern, was ja auch häufig eher mit deren Geschichte zusammenhängt. Also da projizieren ja auch Menschen auf uns Ängste, weil sie es sich für sich vielleicht nicht vorstellen können. Jetzt sind da 2 junge Menschen mit 2 kleinen Kindern und die treffen auf eine totale Front von Widerstand in der Familie, wahrscheinlich auch im Freundeskreis. Was hat dir geholfen zu sagen, danke, ich habe euch alle gehört und ich mache es trotzdem?
Meine innere Stimme, also meine Intuition und einfach der Glaube daran, dass, was ich auch als Kind schon immer wahrgenommen habe, dass da mehr ist, auch ein anderer Weg auf mich wartet vielleicht, den ich gehen darf in diesem Leben, als zu wissen, okay, wenn wir jetzt in Deutschland geblieben, ich hätte mir auch einen Job gesucht, wahrscheinlich, weil es auch, um es finanziell auch tragen zu können. Keno war schon an dem Punkt, wo er hätte dann auch in die Kita, also mein kleinerer Sohn, auch in die Kita gehen müssen. Das Jahr, das erste, also die Elternzeit neigte sich so dem Ende. Und es war klar, wir sind aus Kiel weggezogen, ich hätte mir einen neuen Job suchen müssen und wir wären einfach in einem Lebensmodell gelandet, in dem ich nie sein wollte. Wirklich seitdem ich Kind war nicht. Ich wollte als Kind immer zum Zirkus. Ich habe da schon mir vorgestellt, wie wahnsinnig aufregend das sein muss, immer so von Stadt zu Stadt zu reisen. Und ich habe damals Leistungstouren gemacht und da schon von so einem Artistenleben geträumt. Deswegen dann auch diese Zirkusidee. Und ich wollte das immer. Und es gab auch so Situationen nach dem Abi, wo ich gewusst habe, okay, ich werde das nie so machen. Ich möchte nicht in einem Job landen, in dem ich, ja, morgens, wo ich hingehe und dann abends nach Hause komme, meine 30 Tage Urlaub habe. Das bedeutet ja nicht, dass es falsch ist, das zu leben oder zu tun. Aber für mich kam das einfach nie in Frage. Und die innere Stimme, die mir wirklich gesagt hat, geh jetzt los für deine Träume, mach das jetzt. Jetzt ist so quasi diese Abzweigung. Ich wusste, ich stehe an dieser Kreuzung. Wenn ich jetzt nicht abbiege und mich traue zu springen, obwohl ich keine Ahnung habe, wie die Landung aussieht, werde ich den sicheren, vermeintlich sicheren Weg wählen. Und wahrscheinlich, also ich hatte immer für mich im Gefühl, da werde ich weder glücklich werden können, noch vielleicht sogar irgendwie auch krank werden. Und ja, ich wusste einfach, ich muss springen. Also hatte ich Schiss und ich wusste nicht, ob es gut ist. Und ich frage mich manchmal bis heute, warum Jonas auch einfach mitgemacht hat. Weil er selber ist eigentlich für uns der Kritiker, der immer vorsichtiger ist, realistisch das alles
das
betrachtet.
Das ist ja nicht das Schlechteste, ne? Wenn man so ein bisschen ein ausgleichendes Gegenüber hat oder das auch eine andere Perspektive, gerade wenn man so angebunden ist wie du, ich kenne das von mir auch, dann tut mir das ganz gut, wenn ich ein erdendes Element auf der anderen Seite habe.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch immer mal wieder gut gewesen bei anderen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ich glaube, ich habe dann immer gleich so ein, lass uns losfahren, das wird da toll. Und bin sehr euphorisch. Und er ist zum Glück dann auch immer sehr bodenständig und holt mich dann auch manchmal wieder runter, so dass wir uns da wirklich ausgleichen, ja. Aber ja, mich hat wirklich meine innere Stimme da sehr motiviert, und diese Intuition, die ich hatte, die wurde immer lauter. Die war wirklich so laut, ich hätte sie nicht überhören können, trotzdem unseren eigenen Weg zu gehen.
Dein Buch ist, wie gesagt, vor allem, also es ist beides. Es ist eine Reise durch die Abenteuer, die ihr erlebt habt, aber es ist ganz, ganz viel eine Innenanschau und auch deine persönliche Geschichte. Du hast dich mit deinen Ahnen beschäftigt, du hast schon als Kind gewusst, irgendwie habe ich hier einen anderen Zugang zu etwas, was vielleicht andere Menschen gar nicht sehen oder von dem andere Menschen getrennt sind, was eigentlich nicht unserem Naturell entspricht. Und du schreibst an einer Stelle, wir haben verlernt, die Sprache oder die Stimme unseres Herzens zu hören. Woran liegt das?
Ich glaube, also was ich für mich beobachten durfte, an mir selbst erkannt habe, aber auch einfach so im Gefühl trage, dass wir sehr konditioniert sind und unser Leben sich immer in der Außenwelt, ja, abspielt, und wir versuchen immer Anerkennung, also sehr viele Menschen, nicht alle natürlich, aber wir versuchen Anerkennung im Außen zu finden. Es fängt ja schon im Kindergarten an. Mhm. Es beginnt ja schon in der Grundschule und dann auch weiter, dann später im Beruf, an der Universität, dass wir halt versuchen, anderen Menschen gerecht zu werden mit Noten oder mit Leistung. Und wir identifizieren uns ja auch, gerade unsere Gesellschaft, immer mit Zeugnissen oder mit Abschlüssen. Und wenn ich jemanden in Deutschland frage, wer bist du? Dann wird vielleicht noch der Name genannt und danach kommt der Beruf, die Berufsbezeichnung. Also das passiert ja bei uns. Wir identifizieren uns oft mit dem, was wir im Außen erreicht haben. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir ganz wenig Innenschau betreiben, schon seitdem wir klein sind. Und das wird uns auch ein bisschen abtrainiert, aber wie du schon vorhin einmal sagtest, gar nicht bewusst oder mit Absicht. Also unsere Eltern oder meine Eltern ja auch in dem Fall wollten ja auch nur das Beste für mich. Aber auch ihnen wurde ja beigebracht, sie müssen mal was werden im Außen. Wenn wir einen sicheren Beruf haben, wenn wir eine Beamtenlaufbahn einschlagen, dann haben wir Sicherheit, dann haben wir unser sicheres Einkommen, haben was erreicht. Und das hat einfach, glaube ich, dazu geführt, dass wir nicht mehr darauf hören, was unser Inneres uns sagt. Und das ist ja auch nur ein Flüstern. Die Intuition ist ja auch wirklich so ein Gefühl in uns. Und wenn wir konditioniert sind und immer wieder auch unsere Ängste haben und da nicht rauskommen, dann wird das so vollgepackt, dass wir das nicht mehr hören können, weil die Außenwelt oder der konditionierte Verstand ist super laut. Die sind sehr, sehr laut. Und ich schreibe da auch ein Buch drüber, und ich bin mir auch sehr sicher, dass unser Verstand ist konditionierbar. Da sind auch die ganzen Glaubenssätze, die uns quasi durchs Leben führen, die wir manchmal unbewusst so gar nicht wahrnehmen, aber die viel mehr Entscheidungen für uns treffen, als wir bewusst wissen. Mhm. Und es sind ja oft leider auch negative Glaubenssätze. Und unser Herz, aber diese leise Stimme, die ist nicht konditionierbar, weil sie mit unserer Seele connected ist, und unser Seelenplan hat ja etwas sich für dieses Leben vorgenommen. Also wir haben ja schon jeder, glaube ich, eine Aufgabe mitgebracht, und wir möchten hier Erfahrungen sammeln, wir möchten vielleicht auch Dinge lernen oder auch Beziehungen mit anderen Menschen. Da gibt's ja auch sicherlich auf Seelenebene Verabredungen, und das ist nicht konditionierbar, weil das einfach schon auch so ein bisschen mitgebracht worden ist von uns Menschen. Und ja, und dann habe ich diesen Körper und ich lebe dieses Leben, und dann wird mir erzählt, ich muss jetzt aber im Außen guten Schulabschluss machen und das und jenes studieren, damit ich diese Anerkennung finde. Und keiner hat uns beigebracht in unserer Gesellschaft oder in den letzten, ich sag mal, fast schon 100 Jahren, was unser Inneres eigentlich mitgebracht hat und wer bin ich überhaupt? Und das trainieren wir unseren Kindern auch schon ab.
Also irgendwas in mir geht super, super, super stark in Resonanz mit deinen Worten. Also ich kämpfe die ganze Zeit gegen meine Tränen. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Und mir stehen echt die Haare zu Berge, weil, und das ist bei mir eigentlich, meine Hörerinnen und Hörer wissen das, ich habe das in diesem Podcast oft schon gesagt, die Äuglein sind ganz feucht. Das passiert in meinem Körper, wenn ich so eine tiefe Wahrheit mit einer tiefen Wahrheit in Berührung komme, dann reagiert mein Körper mit einer tiefen Berührtheit und einer Gänsehaut, und dann weiß ich einfach, da ist so eine tiefe Wahrheit drin. ja, da muss ich mich fast ein bisschen sammeln in diesem Moment. Und ich kann was teilen an der Stelle. Das habe ich öffentlich noch nicht verraten. Aber die Menschen aus meinem Newsletter, die haben in den letzten Monaten mitbekommen, dass bei mir auch große Veränderungen anstehen. Ich gehe nämlich nach 32 Jahren in Bayern dieses Jahr zurück nach Hause. Nach Nordrhein-Westfalen, wo ich ursprünglich herkomme, ins Ruhrgebiet. Weil, um das ganz kurz zu machen, ich will jetzt da nicht tiefer eintauchen, aber meine Mutter ist im vergangenen Jahr gestorben und ich bin im Grunde genommen von meiner Mutter geflüchtet vor 32 Jahren und jetzt kann ich wieder nach Hause gehen. Und es hat mich so kalt erwischt, diese Erkenntnis, und es ist wie ein Calling, es ist überhaupt nichts, was im Kopf ist, sondern es kam so tief aus mir heraus. Mhm. Interessanterweise in dieser Zeit, und da würde mich deine Erfahrung zu interessieren, man sagt ja, dass in dieser Zeit zwischen Schlaf- und Wachzustand, wenn die Gehirnwellen in Delta sind, dass die Tore zum Unterbewusstsein und die Tore in unser Inneres so ganz weit geöffnet sind. Deswegen sollen wir ja auch nicht aufwachen und sofort zum Handy greifen, weil wir da ja im Grunde genommen diese Konditionierung nur noch weiter manifestieren. Und ich weiß, als ich diese reine Herzensentscheidung getroffen hatte, habe ich meinen Bruder angerufen und habe gesagt, ich sage dir jetzt etwas und du wirst sehr überrascht sein, aber glaube mir, niemand ist überraschter als ich. Also ich war selber von diesem Ruf so krass, also es war völlig alternativlos und das habe ich tatsächlich so in dieser Form bislang selten erlebt in mir. War das bei dir ähnlich?
Ja, tatsächlich, genau, also das war gerade mein Gedanke. So, als du mich gefragt hast, was hat mich denn dazu gebracht, trotz der lauten Stimmen loszugehen, so ähnlich ist es. Das war für, es gab keine Alternative. Ich wusste immer, ich muss das tun. Ja, es war ein innerer Ruf quasi. Und ich glaube, dass unsere Herzensstimme oder die Intuition in dem Moment so laut wird, dass wir sie nicht überhören, wenn unsere Seele wirklich anklopft, sagt so, jetzt aber, jetzt musst du wirklich mal, dafür bist du hier, das ist jetzt dran, du gehst jetzt diesen Weg. Und ich glaube, manchmal können wir ihn nicht überhören. Und ich nochmal auf deine, also, dass du gesagt hast, du bist so berührt, das geht mir genauso. Das ist ganz spannend. Also in dem Moment, wenn ich spreche und manchmal wirklich merke, ich berühre gerade diese Wahrheit und dann glaube ich immer, es ist so mein göttlicher Kern, den ich berühre, dann kommen mir die Tränen, auch in meinen Mentorings, wenn ich mit anderen Personen spreche und wenn ich in dem Moment, wo ich spüre, ich connecte gerade mit der Seele auf einer anderen Ebene, auf der tieferen Ebene, dann weine ich ganz oft auch. Also ich habe genau das, kenne ich und das ist, glaube ich, für mich, oh Gott, entschuldige, das ist für mich auch immer ein Zeichen, dass man eine ganz tiefe Wahrheit spricht und eine Wahrheit, die unter all den Konditionierungen liegt, unter all dem, was unser Verstand glaubt, wer wir hier sind, was wir hier machen, sondern dass wirklich dieser göttliche Kern berührt wird.
Mhm. Würdest du sagen, dass du nach etwas gesucht hast, als es losging und hast du es gefunden oder hält die Suche an?
Ich wusste, dass, also ich muss, ja, wie soll ich das, oh Gott, da muss ich kurz überlegen.
Ich weiß,
also,
es ist so schwierig, dafür Worte zu finden, ja.
Ich finde, also ich bin nicht losgegangen, weil ich nicht wusste, wer ich so bin. Also ich wusste, da ist etwas in mir, das ich endlich finden darf. Oder dass ich nur zeigen kann, wenn ich losgehe. Also ich habe es schon auch gesucht, aber es war nicht, dass ich mein Leben total blöd fand und unbedingt jetzt los wollte und vor etwas quasi weggelaufen bin, um was Besseres zu finden. Mhm. Sondern es war, hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass ich eigentlich immer schon wusste, dass etwas in mir ist, das raus möchte, aber dass ich diesen Weg jetzt gehen darf, damit es sich zeigen kann. Und das war auch jetzt rückblickend auf jeden Fall so. Also mit der Zeit habe ich immer mehr Erkenntnisse gefunden und ich habe Jonas ja 2012 kennengelernt und ich habe zu ihm gesagt, ich werde mal ein Buch schreiben. Und er so, ja klar. Ich so, ja, ich glaube schon, aber ich wusste immer, da ist auch was und da ist auch was in mir und ich möchte was mit der Welt teilen. Und dadurch, dass ich als Kind auch schon immer sehr viel oder die Energien wahrgenommen habe, auch aus einer Familie komme, in der Hand auflegen und energetisches Heilen selbstverständlich, darüber wurde immer selbstverständlich geredet, ich immer auch damit in Verbindung stand, wusste ich auch immer in mir damals schon, dass da irgendwas ist, aber es war einfach dann so, dass das Leben dazwischen kam. Ne? In der Pubertät kamen viele Dinge dazwischen, wie das halt so ist. Und trotzdem war ich dann wieder im Außen, habe versucht, irgendwer zu sein, habe das auch wieder vergessen und Ja, genau. Ich glaube, es war einfach an der Zeit loszugehen, damit ich das finde. Und dass ich jetzt heute hier sitze, mit dir spreche und auch so darüber reden kann, das war ein Riesenprozess.
Mhm.
Also, dass ich mit der Spiritualität jetzt so rausgehe, mit meiner Energie, Arbeit so rausgehe, dass ich mich wirklich jetzt auch bei Social Media hinsetze und sage, ja, ich bin in der Lage, energetisch zu heilen, das war unglaublich. Hat das also für mich der zweitmutigste Schritt, wenn nicht sogar noch viel der mutigere Schritt, als einfach loszugehen. Also es war ein Riesenprozess.
Verstehe ich ja. zu 100%. Ich glaube, da haben wir, das wären 10 eigene Podcast-Folgen mit Kirchentrauma und Schuldtrauma ja. und Beschämung und all diesem und Hexenverbrennung und was halt alles so in unseren Zellen hängt. In welchem Land würdest du sagen, bist du dem am nächsten gekommen? Also diese Anbindung in dir oder vielleicht auch dir selber? Gab es ein Land, wo ein riesiges Puzzleteil an seinen Platz gefallen ist, weil du dort etwas gespürt und wahrgenommen hast, was du in anderen Ländern vielleicht nicht wahrgenommen hast?
Ja, das war gar nicht nur ein Land, sondern die gesamte Reise. Also die Balkanroute, die wir gefahren sind, war sehr intensiv für uns. Ja, wirklich. Da ist in dem Sommer ist unglaublich viel passiert. Es gab viel Feuer. Wir sind immer gefühlt vor dem Feuer geflüchtet. Ich wusste auch nicht, warum. Und ich war zwischendurch auch immer, also ich reise auch, und wenn wir reisen, bin ich immer voll bei mir und versuche nach dem Bauchgefühl zu entscheiden. Sind wir sicher, sind wir nicht sicher? Und das hat uns auch ganz oft schon vielleicht sogar ja in Sicherheit gebracht. Weil jetzt zum Beispiel, wir wollten eigentlich den Winter jetzt auch wieder im Süden sein und wir hätten ihn eigentlich dieses Jahr in Spanien verbracht und in Portugal. Und wenn man sich jetzt die Wetterlage anguckt, seit mehreren Monaten habe ich zu Jonas gesagt, wow, weil ich hatte letztes Jahr so ab August so dieses Gefühl, September, nee, diesen Winter verbringen wir nicht im Süden, egal wo, wir fahren nicht ans Meer. Das war total, und ich wusste noch nicht warum, aber ich habe auch diese Bilder schon gehabt und so bin ich auch immer unterwegs, wenn wir reisen. Und da war es dann so, dann sind wir die Balkanroute gefahren und das Feuer hat mich immer schon so gewundert. Ich so, warum sind wir so getrieben? Irgendwie, was möchte uns das Leben sagen? Sind wir vielleicht falsch? Sollen wir umkehren? So, ne, diese Fragen kamen dann hoch. Und dann sind wir relativ zügig nach Griechenland gefahren. Also wir sind dann gar nicht so richtig, wir wollten uns Montenegro in Ruhe angucken, wir wollten uns Albanien in Ruhe angucken, aber wir sind wirklich echt sehr, sehr zügig in Griechenland gelandet und in Griechenland haben wir wirklich einen Platz gefunden, der war wunderschön. Wir waren da fast ein halbes Jahr. Ja, und wir sind das erste Mal, ich glaube, da waren wir knapp 3 Jahre unterwegs, angekommen. Also so wirklich angekommen und ich bin bei mir viel mehr angekommen. Und da sind ganz viele auch innere Dinge passiert, die ganz viel mit meiner Spiritualität jetzt zu tun haben, die ich jetzt nach außen tragen darf. Und ja, da ist ganz viel passiert. Also wir haben zufällig miterleben dürfen, wie die Wasserschildkröten geschlüpft sind. Wir durften das wirklich über Wochen mitbegleiten mit einer NGO, die da an dem Strand auch gearbeitet hat. Dann habe ich wieder Zeit gefunden zu meditieren. Ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der viel meditiert und mache das jetzt auch nicht jeden Tag, sondern es gibt mir immer so Phasen bei mir, wo ich das dann intensiver betreibe.
Same.
Und da hatte ich dann eine Phase und da habe ich wirklich auch etwas in mir lösen dürfen, was sehr, sehr intensiv war. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich diese Angst hatte, damit rauszugehen. Wie du sagtest es gerade, Hexenverbrennung oder Scheiterhaufen und was es nicht alles gab. Und das sitzt in uns, das haben wir in uns. Und ich hatte immer Angst. Ich wusste nicht, warum ich so eine Angst habe, rauszugehen mit meiner Spiritualität. Und nach kamen dann auch Bilder und ich habe auch mit anderen Menschen geredet, die auch selber sehr hellsichtig sind und spirituell arbeiten können. Und die haben mir dabei auch tatsächlich geholfen. Ganz alleine hätte ich es, glaube ich, nicht lösen können. Und ich wusste dann irgendwann, dass ich selber auch für meine Wahrheit getötet worden bin. In alten Leben aber, ja, in vorherigen Leben, dass da ganz viel sitzt in mir. Und das konnte ich in Griechenland am Strand lösen. Und da gab es eine ganz intensive Meditation. Darüber schreibe ich ja auch im Buch, dass ich mich selber gesehen habe. Ein Anteil von mir, ein Seelenanteil von mir, sitzend, also das war wirklich intensiv, da habe ich auch beim Schreiben sehr viel geweint. Also mich selber habe sitzen sehen aus einem alten Leben in einem Kerker, in so einem ganz weißen, kaputten Leintuch. Und da habe ich quasi einmal eine Verbindung aufbauen können zu einem Seelenanteil von mir, der so verletzt war und so viel Angst hatte, rauszukommen. Und da habe ich etwas geheilt, was mir jetzt quasi Sicherheit gibt, darüber zu reden. Also das war ganz, so etwas habe ich auch sehr, sehr selten erlebt. Aber das war ein unglaublicher Heilungsprozess. Genau. Und danach war ganz viel von dieser Angst, dass mir etwas passiert. Das musste man ja auch erstmal greifen. Man hat da eine Angst, aber was ist das für eine Angst? Was macht die Angst mit dir? Wie greift man die Angst? Wie kann ich die interpretieren? Die konnte ich damit ja heilen und transformieren. Das war sehr, sehr wichtig. Und die zweite wichtige Erkenntnis oder das große Puzzleteil, das war auch die Reise auf, also mein Pilgerweg auf dem Jakobsweg. Da habe ich auch ganz viel für mich entdeckt. Und da habe ich quasi, also in Griechenland habe ich sozusagen meine Angst loslassen können. Und auf dem Jakobsweg habe ich meinen Mut gefunden, das zu tun. Und dazwischen lagen aber auch noch fast 2 Jahre, also oder 1,5 Jahre knapp.
Interessant, dass es Griechenland war, weil ich empfinde Griechenland auch, also besonders das Festland, wobei es auch viele tolle Inseln gibt, aber gerade so die Ostküste, Meteora, wo die Kloster von Meteora sind und also wer zugänglich ist für Energien, meine Güte. Also es gibt schon einen Grund, warum Griechenland die Wiege Europas ist und da die Götter, also das Zuhause der Götter, Griechenland ist schon geht mir auch genauso. Griechenland macht was mit einem.
Ja, absolut. Das habe ich definitiv. Welche
Länder haben dich spirituell sonst noch tief berührt? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass auch so Vulkaninseln wie Island, Fuerteventura, wo auch wenn die Vulkane still liegen, aber da ist auch nochmal so eine ganz besondere Energie, die was mit einem macht. Was waren die Orte, die nicht einfach nur schön waren? Also es gibt ja ganz viele schöne Orte, aber sie machen halt seelisch nichts mit einem. Und dann gibt es Orte, die sind vielleicht optisch gar nicht so schön, aber sie machen was mit einem.
Das stimmt, ja, da gab es auch einige. Also mir fällt jetzt gerade spontan auch ein, dass ich das immer im Norden habe, aber in Skandinavien. Also Lappland ist für mich, also gar nicht jetzt nur Schweden oder Norwegen, sondern wirklich ganz oben der Norden. Bei den Samen, da fühle ich immer eine ganz tiefe Verbundenheit. Und wir sind das allererste Mal 2020 so weit nach oben gefahren. Ich war da noch nie vorher. Und ich habe, als wir über den Polarkreis gefahren sind, habe ich so angefangen zu weinen. Also es war Wahnsinn. Ich habe wirklich nur geweint. Und aber nicht weil ich traurig war, sondern aus innerer Berührtheit. Also ich war so glücklich und es hat sich so nach Hause kommen angefühlt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und wir sind dann wieder relativ schnell zurückgefahren. Das war einfach so weit oben. Das Wetter war in dem Sommer richtig mies. Und wir sind jetzt letztes Jahr im Sommer nochmal ins Nordkap gefahren und nochmal die Strecke gefahren, nochmal hoch. Und da hatte ich das wieder. Und ich dachte dann immer so zwischendurch, ach, das habe ich mir vielleicht nur eingebildet oder so. Denkt man ja manchmal dann auch. Aber letzten Sommer 2025 hatte ich das wieder, als wir zum Nordkap gefahren sind. Und als ich dann ganz oben am Nordkap stand, war das auch, als wenn sich ein Kreis geschlossen hat. Als wenn eine Reise, also meine innere Reise aber, das Reisen wird immer ein Teil von mir sein, wir werden weiterreisen, aber diese innere Reise, als wenn ich da wirklich jetzt angekommen bin. Das war ganz intensiv und wir hatten den schönsten Sonnenuntergang, den man sich, glaube ich, vorstellt. Sonnenuntergang war es ja gar nicht richtig am Nordkap. Wir waren im August, also die Sonne ging schon unter, aber noch nicht so richtig. Und das war, ja, da bin ich angekommen bei mir selber. Und das war ganz intensiv und wahnsinnig schön. Und ich kann das auch gar nicht so richtig beschreiben, aber seitdem fühle ich mich viel gefestigter in mir. Also ich bin ganz anders bei mir mittlerweile. Und das habe ich da aber auch wahrgenommen. Und das Nordkap war immer ein riesengroßes Ziel von mir, schon die ganzen letzten Jahre. Es hat nie geklappt. Und da bin ich mir auch sicher, dass dann manche Dinge, wenn man sich etwas wünscht und das passiert einfach noch nicht, dass wir vielleicht noch nicht dafür bereit sind. Mhm. Weil ich weiß, wäre ich vor 3 Jahren ans Nordkap gefahren, ich hätte das, was ich jetzt 2025 wahrgenommen habe, hätte ich nie wahrnehmen können, weil ich noch gar nicht so bewusst gewesen bin wahrscheinlich und noch nicht diese anderen ganzen Schritte gegangen bin, die dran waren. Ähnlich mit dem Jakobsweg. Ich bin in Ende 23 dann gegangen und ich wollte den schon laufen, als ich 16 war. Als ich 17 war, habe ich gedacht, boah, den möchte ich mal laufen. Habe ich Jonas kennengelernt, dann erzählte er mir beim ersten Date damals, 2012, er ist den Jakobsweg gelaufen, er ist den damals schon 2009 gegangen. Da dachte ich so, wow, der ist den auch schon gelaufen, krass. Und das hat mich so inspiriert. Und dann war es bei mir erst 2023 soweit, aber es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können.
Das ist auch was, das lernt man, finde ich, auf der Strecke des Prozesses, dem Prozess zu vertrauen und auch dem Timing zu vertrauen und immer mehr sich selber bewusst zu machen, das ist schon okay, wie es gerade ist und vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht in 2 Jahren oder vielleicht in 10 Jahren oder vielleicht nie, aber ich bin da, wo ich bin, genau richtig.
Genau, ja, das stimmt. Das habe ich auch immer wieder erfahren. Also es war nie, dass ich dachte, oh, ich will aber unbedingt und bin sowas, ne, aber ich habe schon auch sehr gelernt, im Hier und Jetzt zu sein. Und ich habe natürlich so ein paar Wünsche und Träume für Reisen. Aber wenn es dann soweit war, wusste ich, okay, es ist jetzt auch erst der richtige Zeitpunkt. Und ich hatte noch andere Baustellen oder andere Blockaden, vielleicht andere Themen, die ich erst lösen durfte, damit ich das jetzt so bewusst wahrnehmen kann, ja, wie ich es wahrgenommen habe.
Du schreibst an einer Stelle in deinem Buch, Heilung ist, sich zu erinnern, also dass wir uns erinnern. Was meinst du damit?
Ich glaube, dass Heilung, also einmal das Erinnern ist, aber über die Bewusstwerdung. Und je bewusster wir werden, je mehr erinnern wir uns auch. Ich erkläre das immer gerne wie so ein Flickenteppich. Also wir haben unser Bewusstsein, was ja nur ein ganz kleiner Teil ist, und dieses riesige Unterbewusstsein, was ja aber auch in unseren Zellen ist, in unserer Erinnerung ist. Und mit Erinnern meine ich, dass wir diese Dinge ins Bewusstsein holen, dass wir sie wahrnehmen können und auch wirklich greifen können. Weil wie jetzt mit meiner Angst zum Beispiel, als ich nicht wusste, ob ich mit der Spiritualität rausgehen kann und immer wusste, warum mache ich das nicht? Ich traue mich nicht so richtig und so. Und ich hatte einfach wirklich Angst, dass mir was passiert. Aber das habe ich nicht verstanden ganz lange. Und erst über die Bewusstwerdung habe ich mich ja erinnert an vielleicht die Verletzungen von alten Leben und konnte die somit auflösen. Und deswegen glaube ich, ist Heilung auch Erinnern an uns selbst, also auch an das, warum bin ich hier? Was ist hier denn meine Aufgabe? Was ist denn mein Lebensweg? Welche Erfahrungen möchte ich sammeln? Und auch dem eigenen Seelenweg, dass man den überhaupt gehen kann, das erfordert ja erstaunlicherweise ganz viel Mut noch in unserer Gesellschaft oder in unserer heutigen Zeit. Und ich finde es halt auch verrückt, dass wir uns selber nie genug sind, dass wir immer versuchen, im Außen mehr sein zu wollen, obwohl wir ja alles immer nur in uns tragen und auch die Antworten nur in uns selber finden. Und ich glaube, wenn wir uns erinnern, finden wir auch die Antworten an uns selbst. Und das Ganze läuft über diese Bewusstwerdung. Und zu dem Flickenteppich nochmal, ich versuche das immer bildlich so darzustellen, wir haben jetzt so einen Teppich und da sind so kleine Knötchen drin. Und dann ist das kosmische Licht, das strahlt darauf, also in uns oder aus uns heraus ja eigentlich. Und da ist dann ein Knoten und das ist ein Thema, was sich jetzt zeigt, weil das Licht es anstrahlt. Also kann ich es in meinem Bewusstsein wahrnehmen. Und wenn ich das auflöse, wenn ich an diesem Thema arbeite, an der Blockade, an meiner Angst, was auch immer sich zeigt, dann löst sich dieser Knoten auf und mein Licht kann ja weiter in dieses Dunkel, was vorher, dahinter ist es dunkel, hinter dem Knoten. Und dann kann das Licht weiter reinscheinen. Aber da wartet schon der nächste Knoten quasi, den das Licht dann anscheint. Aber ich habe immerhin einen weiteren Teil erleuchten können in mir selbst. Also habe ich mehr Einblick bekommen in etwas, was vorher im Dunkeln lag. Und das ist, glaube ich, Heilung. Und je mehr wir Licht in unser Inneres bringen, je mehr erinnern wir uns auch daran, wer wir eigentlich sind, wo wir herkommen. Und wenn man das macht und über die Jahre, es ist ja jetzt, macht man ja nicht von heute auf morgen, das dauert natürlich ein bisschen alles, aber je bewusster wir werden, je mehr Heilung wir in uns selbst halt zulassen, desto mehr versteht man irgendwann auch dieses Ich Bin. Und auch diesen Gedanken, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und das kommt dann auch. Aber das können wir erst wahrnehmen, wenn wir, genau, halt je bewusster wir werden, je eher können wir das auch wahrnehmen und fühlen.
Auch zu 100% absolut meine Erfahrung und auch meine Überzeugung. Ich habe das hier schon öfter gesagt. Ich glaube, dass es auch Trauma ist, das uns davon trennt. Also dass Trauma da so dicke, filzige Schichten dazwischen liegt und uns nicht nur von der Welt im Außen trennt, sondern vor allem von uns, von der Natur. Und da wieder ganz zu werden. Also eigentlich, deswegen gefällt mir diese Formulierung auch so, dass wir uns erinnern müssen, nämlich daran, was wir ohne all das, also was wir ursprünglich mal waren, bevor die Welt, die Prägungen, die Gesellschaft, was auch immer, uns vernarbt und verletzt hat. Und dann, ich weiß noch, ich war irgendwann Mitte 20 oder so, ich habe auch schon ewig lange Reise hinter mir. Und da habe ich mal, und da habe ich noch gar nicht meditiert, und dann habe ich aber irgendwann mal so von meinem inneren Auge in meiner Gegend rund ums Solarplexus-Chakra, also rund ums dritte Chakra, wie so eine leuchtende weiße Kugel gesehen. Und die war total verstaubt und überzogen mit Rissen. Und es muss so 2005, 2006 gewesen sein. Und Und ich dachte, ich muss das wieder freilegen. Aber dieses Licht war noch da. Es war nur eben hinter dieser dicken Staubschicht und unter diesen Rissen. Und ich wusste da schon, ich muss das nach und nach freilegen und polieren, sodass es wieder strahlen kann. Und ich glaube eben ganz fest, dass wir dieses Licht alle in uns tragen. Und dass wir aber uns daran wieder erinnern müssen und damit wieder in Kontakt kommen müssen, dass unter diesen Verletzungen, die wir alle tragen, eben was ganz anderes ist.
Genau, ja, das ist genauso, würde ich das auch unterschreiben. Also dieses Licht haben wir auf jeden Fall alle in uns. Und wie du sagst, Trauma, Verletzungen, aber auch Themen aus unserer Ahnenreihe, Karma. Mhm. Also das sind ja unterschiedlichste Sachen, die da einfach drauf liegen. Es gibt ja auch dieses Bild von der Zwiebelschale, die wir so nacheinander abziehen. Und je mehr wir quasi wegnehmen, desto mehr leuchtet aus diesem Licht, was ja da ist, bei jedem, je mehr kann das ja nach außen scheinen. Und dann scheinen wir auch mehr Licht in diese Welt. Wir schicken mehr Licht ins Feld und Menschen um uns herum nehmen dieses Licht ja auch wahr. Und ich glaube auch, dass jeder, wenn er daran arbeitet und sein eigenes Licht zum Strahlen bringt, von innen nach außen heraus, dann auch andere Leute damit erreicht und damit auch sein Umfeld erstrahlen lässt, weil die sich ja auch erinnern. Also wir helfen damit auch unseren Menschen im Umfeld, die wir mit unserem Licht erreichen. Das glaube ich schon. Und gar nicht bewusst. Die denken da nicht, oh, sie leuchtet jetzt. Jetzt erinnere ich mich. Das passiert natürlich auch alles in uns und auf Energieebene. Aber dass wir damit Menschen viel mehr inspirieren, als wir glauben oder selber wahrnehmen. Weil viele ja immer sagen, ja, was soll ich als einzelner Mensch schon bewirken? Ja. Ich glaube, dass wir ganz schön viel bewirken können, wenn wir an unserer eigenen Heilung arbeiten und unser Licht zum Strahlen bringen. Wir erreichen viel mehr Menschen, als wir das wahrnehmen. Nicht nur, wenn man jetzt, wie ich jetzt, oder irgendwie in der Öffentlichkeit was macht oder irgendwie auf Social Media, sondern auch im Privaten natürlich. Also jeder Mensch, egal wo er steht, erreicht seine Menschen im Außen trotzdem. Und wir schicken diese Energie auch immer ins Feld. Und dann erreichen wir auch Menschen, die wir gar nicht kennen vielleicht sogar. Das glaube ich auch, ja.
Ja. Was mir sehr, sehr gut gefällt an eurem YouTube-Kanal und auch an dem, was du und ihr auf Instagram teilt mit eurer Community, es ist nicht so nur shiny happy people, also auch in dem Buch, sondern dass dieser Lebensweg, für den ihr euch die letzten 6 Jahre entschieden habt und mal schauen, wie lange der dann noch geht, also man darf ja auch seine Entscheidungen immer wieder über den Haufen werfen oder überdenken und neue treffen, aber der hat natürlich auch eine ganze Menge Herausforderungen mit sich gebracht, was Beziehungsleben angeht, was Beziehungsdynamiken sind. Also es ist jetzt nicht so, dass Jonas und du von morgens bis abends sich nur verliebt in die Augen geschaut haben in all dieser Zeit. Gerade mit 2 kleinen Kindern, die jetzt mittlerweile 6 und 9 sind, glaube ich, ne? Oder 7 und 10, wie
alt? 8 und 10 mittlerweile.
8 und 10 mittlerweile, genau. Also jede Mutter, die uns jetzt zuhört, denkt sich, meine Güte, mit meinem Mann oder Partner und 2 kleinen Kindern im Camper, ich gebe mir die Kugel, das ist ja der absolute Albtraum schon in der Vorstellung. Wie seid ihr da gewachsen als Paar, als Eltern in dieser Zeit?
Ja, also es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wenn man quasi auf diesem engen Raum auch, ja, man ist ja auch wir sind ja auch mittlerweile Geschäftspartner sozusagen, also Arbeitskollegen, wir sind Ehepartner, auch Freunde und Eltern und haben ja auch die Betreuung unserer Kinder ja quasi selbst übernommen. Ja, es war ein sehr intensiver Weg gerade zu Beginn. Also es hat gedauert. Es war nicht so, dass wir losgefahren sind. Also erstmal sind wir losgefahren und alles war toll, weil dieser Urlaubsmodus aber auch da war. Aber der ging ja auch so in den ersten, nach ein paar Wochen geht der ja weg. Und irgendwann realisierst du, okay, stopp, wir fahren nicht mehr nach Hause. Da ist jetzt keine Wohnung, kein Haus, das auf uns wartet, wo wir wieder in den Alltag gehen. Das sind jetzt nicht hier nur 3 schöne Wochen, die wir als Familie verbringen, sondern das ist jetzt unser Leben. Und das erstmal zu realisieren, war ein Prozess. Und was auch spannend war, jetzt rückblickend, dass Themen, die wir in der Beziehung sowieso hatten, die ich mit Jonas eh hatte, viel, viel schneller in die Oberfläche gekommen sind. Man konnte sich ja gar nicht mehr aus dem Weg gehen. Also Themen, auch wenn jetzt neue Themen sich zeigen, ist man quasi auch gezwungen schon fast, dass man die auch anspricht, dass man die auflöst. Man kann nichts mit sich rumtragen. Also man geht ja nicht morgens um 7 aus dem Haus, sagt Tschüss und sieht sich abends um 17 Uhr wieder, sieht dann auch die Kinder erst vielleicht oder holt die dann aus der Betreuung ab und macht am Wochenende einen schönen Besuch bei der Schwiegermutter oder bei den Eltern und macht einen Ausflug, wo dann sich alle lieb haben. Sondern wir funktionieren irgendwie alle zusammen. Und das war ein krasser Prozess und das hat ungefähr 1-2 Jahre schon gedauert, bis wir eine Struktur für uns gefunden haben. Bis wir wussten, okay, wie funktionieren wir am besten? Was ist das Beste für die Kinder? Wie funktionieren wir arbeitstechnisch am besten? Wie haben wir auch trotzdem Zeit für uns als Paar? Jeder für sich alleine und auch Familienzeit. Und also das war Wahnsinn und rückblickend trotzdem super lehrreich für uns alle, weil wir haben sehr viel über uns selbst auch gelernt. Und es ist auch spannend, weil Jonas und ich sind ja so wirklich im System auch groß geworden. Ne? Wir gingen ganz normal zur Schule, ich habe ein Abi gemacht und habe immer Sportvereine besucht. Also alles ganz normal, dann bis zum Abschluss dann, bis zum Bachelor. Jonas hat dann auch anderthalb Jahre, glaube ich, auch noch gearbeitet. Also ne, ganz normal. Und das System zu verlassen, ist nicht so schwer. Aber das System aus einem selbst herauszubekommen, es ist ein unglaublicher Prozess. Spannend. Es sind ja auch Glaubenssätze, die ich immer mitbekommen habe. Und die wurden mir dann gerade in den ersten zwei Jahren auch sehr bewusst, weil ich dieser Perspektivwechsel. Wir haben uns rausgenommen aus diesem Alltag und konnten mal von außen auf uns schauen, auf unser altes Leben, wie wir funktioniert haben als Ehepaar, als Eltern, alles. Also auch der Blick auf meine Kindheit, der Blick mit meinen Eltern, da war auch ganz viel, was ich selber für mich aufarbeiten durfte. Und das ist ein Riesenprozess gewesen. Also Wahnsinn. Wir haben unglaublich viel gelernt. Mittlerweile funktionieren wir gut, weil wir gelernt haben, weil wir einfach angekommen sind. Also ich kann das gar nicht erklären. Wir sind wirklich angekommen und auch jetzt sind wir zwar in einem Apartment, aber wir wissen, wir freuen uns bald wieder loszufahren. Und wir haben keine Schwierigkeiten mehr, unseren Alltag zu strukturieren und dass es nicht immer der gleiche Alltag ist. Also wir sind in unserem Leben, haben wir alle unseren Platz gefunden. Ich kann das gar nicht. War aber ein Prozess, auf jeden Fall.
Es ist interessant, was du gerade gesagt hast mit dem, es ist leicht, das System zu verlassen, aber das System, das in uns wirkt, sich davon zu lösen, ist die viel größere Herausforderung. Und da teile ich gerne mit dir einen Anteil in mir, den ich wahrgenommen habe, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, dass ich nämlich auch so einen Systemanteil in mir hatte, der mal kurz die Nase gerümpft hat und gesagt hat, ja, aber die Kinder sind ja in schulpflichtigem Alter, wie geht denn das? Das hängt uns halt so in den Zellen, obwohl ich auch mit Sicherheit ein Freigeist bin. Auch wenn ich nicht durch die Welt reise. Und dann dachte ich so, ist doch wirklich interessant, dass es auch in mir so eine moralische Instanz immer noch gibt, die meint, das irgendwie bewerten zu können. Also für alle, die vielleicht ähnliche Anteile in sich entdeckt haben in den letzten 40 Minuten. Deine Kinder machen Online-Schule, ne?
Ja, genau. Mittlerweile aber auch erst. Also mein Großer jetzt seit einem halben Jahr knapp. Und es gefällt ihm richtig gut, aber nicht nur. Wir sind auf einer freien Online-Schule. Ich liebe sie. Also ich bin total begeistert von dem Konzept. Und es ist wirklich super schade, dass es das bei uns so noch nicht gibt. Weil es einfach für die Kinder, die ein Problem haben mit vielen, also mit einer lauten Klasse, überhaupt mit Lautstärke, mit Druck, die damit nicht so gut umgehen können, wäre das wirklich ein tolles Konzept. Ich bin selbst überrascht, wie gut es funktioniert. Also es ist ja auch für uns neu gewesen und ich bin sehr, sehr überrascht, wie gut es funktioniert, wie sich trotzdem Freundschaften auch mit den Klassenkameraden bilden, wie sie Sachen zusammen erschaffen, wie sie zusammen Referate vorbereiten. Es ist Wahnsinn. Und man darf auch nicht vergessen, wir reden hier immer noch nur von der Grundschule. Und wir haben uns damals gesagt, als wir losgefahren sind, okay, wir machen das, bis die Kinder in die Schule kommen. Und dann haben wir aber durch die Reise Menschen kennengelernt, die das schon auch gemacht haben, die ihre Kinder, also entweder richtige Freilerner oder Homeschooler-Familien, Worldschooler, da gibt's ja unzählige Begriffe. Und wir haben gesagt, komm, erste Klasse, wir versuchen das mal. Und haben es die ganze Zeit selbst wie so ein Experiment gesehen und dann zu dem System, weil es ja auch in uns steckt, auch gerade in mir oder auch in Jonas, ich habe es sehr, sehr hinterfragt, immer und immer wieder. Und ich war, also bei mir kam immer wieder die Zweifel, ist das überhaupt das Richtige? Können wir das verantworten? Oh Gott. Und also es waren nie meine eigenen Stimmen. Es waren schon immer die äußeren Glaubenssätze und die Stimmen von außen, die mich haben zweifeln lassen. Und wenn ich wieder mich nach innen gekehrt habe, wenn ich mich wieder nur auf meine innere Stimme konzentriert habe, wusste ich, das ist das Richtige, gerade für mein Kind, weil ich ja weiß, wie er sich schon oder wie ihm schon die Kita zugesetzt hat. Und ich weiß, dass er sehr sensibel ist und ihm das jetzt so in dem Umfeld richtig gut tut. Und wir haben die ersten zwei Jahre nur Homeschooling gemacht. Also mein Kleiner ist ja jetzt auch erst in die Schule gekommen. Der ist jetzt zweite Klasse, okay. Aber wir haben erst, ich sag mal, Homeschooling gemacht. Wir bestellen dann die Hefte aus der Schule vor. oder haben es so damals geregelt und haben ja Lesen und Schreiben mit denen gelernt und auch Mathe. Also wir haben uns auf Mathe und Deutsch fokussiert. Der Rest, der kam so. Und was wir haben gesagt, das war ein Experiment, wir versuchen das. Erste Klasse, was soll schon passieren? So. Spannend, natürlich haben wir Nachrichten bekommen, wie, was tut ihr euren Kindern an? Was sollen sie denn später in ihren Lebenslauf schreiben? Und da habe ich gedacht, wow, es geht hier um die erste Klasse. Wenn ich eine Bewerbung schreibe, schreibe ich in meinen Lebenslauf nicht, wo ich meine Grundschule verbracht habe. Das schreibst du da gar nicht rein. So, ich glaube, ich weiß nicht mal, wenn ich mich jetzt beworben hätte jetzt oder das jetzt tun würde, ob ich wirklich reinschreiben würde. Mein Abi würde ich vielleicht noch nennen. Ich glaube, da hört es dann auch auf. So, das interessiert ja dann nur. Also fand ich verrückt. Und das hat mir gezeigt, wie engstirnig wir da sind oder wie angstbehaftet, weil man darf auch nicht vergessen, in Deutschland ist von, ich glaube, es gibt 3 Länder auf der ganzen Welt, die eine Schulgebäudepflicht haben. Also dass wir da in ein Gebäude müssen. Das ist nur bei uns der Fall. In allen anderen Ländern ist Homeschooling schon fast normal. Also sogar in Dänemark, in England, in Irland, in Amerika, in Australien, da ist es gar kein Thema. Da gibt es halt diese Bildungspflicht und die nehmen wir ernst. Und natürlich haben wir auch immer im Hinterkopf, wenn wir doch wieder nach Deutschland zurückgehen sollten, was wir nie ausschließen, dass mein Kind, und das ist mir persönlich allein schon sehr, sehr wichtig, dann in die Schule geht. Und dann fragen ja auch viele, was passiert denn? Dann geht er dann in die erste Klasse. Ich so, nein, wir setzen da nicht einen 10-Jährigen in die erste Klasse, weil er kann ja lesen, rechnen, schreiben und alles, was er können muss. Er kommt dann erstmal in die Klasse, in die er gehört vom Alter her, also jetzt, keine Ahnung, 4. Klasse wäre er jetzt. Und da wird er dann einfach anfangen und dann schaut man halt, was passiert. Und jetzt habe ich den Faden verloren kurz. Jetzt wollte ich nochmal...
Die Barrikaden im Kopf, also das System in uns und wie viel Bedenkenträger auch von außen kommen und Schulgebäudepflicht und all das.
Genau, da war ich, genau. Und wir haben dann angefangen, einfach das zu probieren und ganz schnell festgestellt, darauf wollte ich hinaus, dass unsere Kinder sehr intrinsisch motiviert sind. Und mein Kleiner ist jetzt in der 2. Klasse, der liest jetzt Harry Potter gerade, den 2. Band, und er liest den wirklich schnell. Also es ist nicht so, dass er hat super schnell lesen gelernt. Die rechnen, die Fragen im Alltag, also wie ganz viel passiert im Alltag. Und wenn man bewusst ist und wenn man achtsam ist, dann merkt man erstmal, wie viel Kinder lernen, also wie viel sie freiwillig lernen möchten. Und wir haben irgendwie bei uns, habe ich beobachtet, läuft es so, dass wir ab der ersten Klasse, wenn die Schulpflicht kommt, dann vertrauen wir denen nicht mehr, den Kindern, dass sie das alleine vielleicht auch von sich aus lernen wollen. Also 6 Jahre lang wissen wir, das Kind kann mit 10 Monaten laufen lernen oder mit 18 Monaten laufen lernen. Ein Kind kann mit einem Jahr schon super, super sprechen. Manche fangen erst mit 2,5 an, richtig gut zu sprechen. Das ist völlig okay. Da haben wir diese Toleranz. Das wissen wir, das ist einfach typbedingt. Aber mit 6 hört das aus irgendwelchen Gründen auf. Da müssen dann alle Kinder zur gleichen Zeit lesen, rechnen und schreiben können. Und das ist ja nicht so. Es gibt ja zum Glück schon das Konzept der freien Schulen, da gibt man den Kindern auch Zeit. Manche Kinder lernen mit 9 richtig gut lesen, andere aber schon mit 6. Und trotzdem können es am Ende alle. Und was ich beobachtet habe, was ich ganz spannend finde, also wir haben ja die Hälfte aus der jeweiligen Klassenstufe, was ich auch wirklich wichtig finde natürlich. Und wir haben jetzt Mathe. Nehmen wir Mathe, keine Ahnung, im 100er Raum, 2. Klasse war das damals, bei Anton habe ich das beobachtet, das war das erste Mal, das ist immer wieder passiert, und er hat es einfach nicht verstanden. Also gar nicht, diesen darüber hinaus zu rechnen, über den 20er Raum, drüber hin, keine Chance. Und dann haben wir das einfach gelassen. Ich habe das Matheheft weggelegt, ich habe gesagt, okay, es hat gar keinen Sinn gerade, wir machen jetzt mehr Deutsch. Und dann haben wir wirklich gelesen und geschrieben und nur Deutsch gemacht und auch gebastelt und natürlich so andere Sachen gelernt wie die Jahreszeiten, die Uhr und was man alles so lernt in der Grundschule. Und nach so 3-4 Wochen habe ich gesagt, komm, jetzt holen wir mal das Matheheft wieder raus. Und es hat funktioniert, er hat es sofort verstanden. Er wusste gar nicht mehr, warum er mal nicht verstanden hat, wie man in diesem 100er Bereich rechnet. Oder über diesen 10er dann immer und so. Also das war ganz spannend und das beobachte ich immer wieder, dass manchmal einfach der Moment nicht passt oder sie dann vielleicht in 2 Wochen es trotzdem super entspannt verstehen, ohne Druck. Und das ist eine ganz tolle, also eine, finde ich, eine sehr wichtige Beobachtung. Und wenn wir jetzt in der Schule sitzen, dann müssen sie halt alle an dem Tag diese Klassenarbeit schreiben und 30 Kinder müssen an dem Tag das können. Und das ist, glaube ich, nicht so produktiv. Aber gut,
Ja, da hätte ich sehr, sehr gerne jetzt als dritte Partei Gerald Hüther in diesem Gespräch.
Genau, spannend.
Weil ja, der könnte als Hirnforscher da sicherlich ganz viel zu sagen und würde dich auch stark feiern, weil der Druck natürlich unseren Frontallappen im Gehirn, den wir brauchen, um diesen Hunderterraum zu verstehen, einfach aushebelt. Punkt. Also sprich, unter Druck zu lernen, ist halt für so kleine Menschen, es ist ja auch für uns große Menschen total schwierig
und absolut
und erfordert eine große Leistung. Und ich finde es schon spannend, was wie sich deine Jungs quasi, eure Jungs sich quasi entwickeln, ohne diesen, also mit dem Lernen fürs Leben und soziale Kompetenz, weil ihr habt ja auch viel Kontakt und ihr, wenn ihr in Länder wieder reist, dann habt ihr da auch richtig haptischen und analogen Kontakt zu anderen Familien, die ähnliche Konzepte leben. Also die Jungs sind jetzt nicht die ganze Zeit isoliert von Sozialkontakten. Und was es mit ihnen macht, außerhalb des Systems aufzuwachsen, also ohne diesen Leistungsdruck, ohne schon ab der ersten Klasse im Grunde genommen darauf vorbereitet zu werden, ein dienliches Mitglied der Gesellschaft zu sein und zum Bruttosozialprodukt dazu zu beizusteuern. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß total, was du meinst. Und wenn wir in Deutschland sind, wir haben ja auch hier noch Freunde und Familie und auch dementsprechend kennen wir Kinder, die in diesem System ganz normal gerade leben. Und es vor 2 Jahren, da, ich fand es sehr erschreckend zu beobachten, da ging es darum, dass ein Kind, was wir kennen, das geht in die ging in die 3. Klasse, mittlerweile in die 5. Klasse. Und da haben sich die Eltern schon einen unglaublichen Druck gemacht, wie die Noten sind, damit in der dritten, in der 3. Klasse mussten die Noten schon so gut sein, dass dieses Kind dann auf jeden Fall die Chance bekommt, auf das Wunschgymnasium gehen zu können. Und ich habe da völlig fassungslos gesessen. Gedacht, aber wir reden hier von der Grundschule. Ich meine, es reicht ja schon, dass man irgendwie nach der 4. Klasse das Gefühl bekommt, man ist irgendwie nicht gut genug, weil man nicht aufs Gymnasium gehen darf. Und man geht, wie bei uns damals, nur auf die Hauptschule. Die gibt's ja zum Glück gar nicht mehr. Aber oder dann nur auf die Gesamtschule ist es, glaube ich, jetzt. Dass man da schon so trennt und dass man nach der 4. Klasse, also wenn ich jetzt meine Kinder angucke, Anton ist jetzt zwar 10 und 4. Klasse, das sind ja immer noch unglaublich kleine Kinder, ne? Es sind immer noch Kinder, noch nicht mal ansatzweise irgendwie Jungs oder Männer, also so gar nicht. Und dass man denen schon das Gefühl gibt, sie sind nicht gut genug, sie müssen mehr werden und besser sein, damit sie irgendwann mal jemand werden. Und das ist das, was ich ganz am Anfang sagte. Was ich beobachtet habe, dieses Kind hat sich so einen Druck gemacht, der hat gelernt und jetzt in der 5. Klasse ist er auch unter Druck und lernt. In den Ferien lernen sie und der hat gar keine Zeit für sich selber mal zu denken oder sich mal zu fragen, wer bin ich eigentlich, was bereitet mir Freude? Also ich finde sogar, dass es ja noch schlimmer geworden ist durch diesen vollgetakteten Alltag und dann hat man noch Sport und wann will man denn mal einfach Zeit haben zum Nichtstun oder auch in seinem Zimmer mal einfach zu sitzen und zu überlegen, womit spiele ich denn jetzt? Also was ich bei meinen Kindern tatsächlich beobachte, ist dann auch, dass sie, auch Anton immer noch mit 10, sehr gut spielen können mit allem. Also sie sind in ihrer Welt, sie spielen unglaublich viele Rollenspiele. Auch die anderen Kinder, die wir auf Reisen treffen, die in ein ähnliches Konzept leben, da beobachten wir das auch. Auch so Thema wie Mobbing oder sowas, das existiert da gar nicht. Also das, da wird dann gar nicht auf die äußeren Erscheinungsbilder geachtet, auf was die Kinder tragen oder nicht. Überhaupt nicht. Und das ist ganz spannend, weil sie wirklich diesen Druck von außen gar nicht wahrnehmen. Ich kann mir auch oft anhören, hey, aber sie brauchen diesen Druck, ja? Dann sonst wie sollen sie dann später?
Wer?
Das ist ja sehr viele, also das schreiben mir schon sehr viele Leute, dass Kinder ja auch jetzt diesen Druck ja lernen müssen, damit sie dann später im Berufsleben klarkommen. Wenn sie jetzt nicht lernen, mit Druck umzugehen, dann werden sie später keine guten Angestellten oder so. Ich weiß es nicht. Also das finde ich auch sehr erschreckend, dass wir wirklich denken, Kinder brauchen den Druck jetzt schon, damit sie es lernen, damit umzugehen. Das wird mir immer wieder gespiegelt. Ja. Und was ich aber auch noch wirklich erwähnen möchte, das positivste Feedback bekomme ich von Lehrern und Erziehern und Pädagogen. Von Lehrerinnen, die selber mal in Elternzeit mit ihren Kindern ein Jahr eine Auszeit machen. Auch Pädagogen oder auch Erzieherinnen, die mir schreiben, auch die ehemaligen Kindergärtnerinnen von Anton schreiben mir, dass sie es immer noch toll finden, dass wir unterwegs sind. Also die spiegeln mir schon, dass das eigentlich okay ist, was wir tun. Und dass das auch das Richtige ist. Und die lernen ja auch meine Kinder dann meistens kennen.
Mhm. Tut dir auch mal gut zwischendurch.
Ja, nee, also wirklich immer. Und das ist eben, weil ich ja sagte, dass das Thema aus einem selbst herauszubekommen, wir sind da schon sehr reflektiert. Und ich merke immer wieder, dass die Zweifel nicht meine eigenen sind, sondern wirklich dann so eine Stimme wie, ja, aber was soll denn mal aus euren Kindern werden? Und was man auch noch erwähnen darf, ist, das wissen die wenigsten, man kann ja in Deutschland eine externe Prüfung machen. Also wir können jeder unser Abitur nachholen. Ich kann meine Kinder mit 18 zum Abi anmelden und die können ihr Abitur in Deutschland machen, theoretisch. Oder ob sie so lange noch nicht in die Schule, weiß ich ja gar nicht. Vielleicht melden wir uns in 2 Jahren in Deutschland an und sie gehen dann auf eine normale Schule. Aber ich weiß jetzt schon, für uns würde eh nur eine freie Schule in Frage kommen.
Liebe Jasmin, du hast am Beginn deines Buches schreibst du, dieses Buch wird dein Leben verändern. Und ich muss sagen, also in mir hat es ganz, ganz, ganz tief etwas berührt. Und ich glaube, den Menschen, die es lesen und auch die eure Reise mitverfolgen, wird es ähnlich gehen. Und ich danke dir so sehr für diesen wunderbaren Austausch. Zum Schluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, nämlich was bedeutet für dich zu Hause?
Zu Hause? Zu Hause bedeutet für mich wirklich bei mir selbst angekommen zu sein. Also, dass ich in meiner Mitte bleiben kann, bei mir bleiben kann, wenn ja im Außen der Sturm tobt sozusagen. Also zu Hause ist für mich kein Ort mehr geworden, sondern meine innere Mitte.
Eher ein Zustand.
Ja, genau. Ein Zustand, in dem ich bei mir bleiben kann immer, ja. Oder auch, ich kann ja auch zu mir zurückkehren, wenn ich merke, es ist draußen gerade zu laut. Ja.
Richtig schön.
Das ist auch für mich Sicherheit geworden, aber auch Freiheit. Also das beinhaltet alles zusammen.
Jasmin Mittag, Trust and Breathe heißt euer YouTube-Kanal, euer Instagram-Account und dein erstes Buch. Es erscheint am 11. März, kann natürlich jetzt schon vorbestellt werden, wer sich dafür interessiert. Und ich bin gespannt, wo deine und eure Reise noch hingeht. Und ich habe viel mitgenommen aus diesem Gespräch. Und ich danke dir einfach von ganzem Herzen. Es war richtig schön.
Vielen Dank, danke dir.
Und mein größter Dank zum Schluss geht natürlich an euch, ihr lieben Menschen, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr diesen Podcast teilt und ihn bitte weiterhin in die Welt schickt. Und auch danke, dass ihr euch für diese Themen interessiert. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt bitte bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und genau, stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.